Danke, wunderschönen guten Morgen miteinander. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Soweit. Das Bild habe ich cool gefunden, von dem Sessel mit dem Baby. Das passt praktisch zu dem, was ich heute sagen will. Ich habe eine Frage, bevor wir weitergehen. Wer von euch kennt, vielleicht nicht persönlich, aber wer weiß, wie eure Urgroßmutter oder Urgroßvater geheissen hat? Mit Vornamen? Hä? Du kennst den Namen von der Urgroß? Gibt es Leute, die den Namen von den Urgroßeltern nicht kennen? Also ich müsste nachschauen. Genau. Es ist nämlich noch spannend, oder? Aber die Leute, die Urgroßeltern von uns, das waren auch bedeutende Menschen gewesen. Die haben das Leben gelebt, die hat man gekannt, man war mit ihnen unterwegs gewesen. Und wir kennen sie gar nicht mehr. Völlig uninteressant, noch immer durch. Das ist noch heftig, hat noch eine Bedeutung dann im Verlauf. Ups, genau. Meine liebe Frau hat es zwar schon gelesen, aber die sehen hier den Text noch einmal. Das hat sie darum nicht gewusst, dass das sowieso nochmal kommt, weil das ist heute der Predigttext. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Gottlob hat er die Schlüssel. Es ist ganz wichtig, dass er die Schlüssel hat. Der Johannes erzählt, wie ihm Jesus Christus auf der Insel Patmos erschienen ist. Der war ja einsam und allein eigentlich auf dieser Insel und ist dann schlussendlich Jesus begegnet. Sein Gesicht hat wie die helle Sonne gestrahlt. Jetzt stellt euch so vor, oder? Die schauen die Sonne, das blendet mächtig, ist eigentlich auch unangenehm, wenn man keine Sonnenbrille nachhängt. Von seinem Schmul ist ein zweischneidiges, scharfes Schwert ausgegangen. Erschaudernd. Also ich habe noch nie jemanden angeschaut und dann ist es ein zweischneidiges Schwert aus dem Mund gekommen, aber es ist wahrscheinlich sehr erschreckend noch immer durch. Und seine Füße sind wie Golderz gewesen. Auch das strahlt etwas aus, wo im Ofen glüht haben. Also eine gewaltige Erscheinung, die hier der Johannes erlebt hat. Und die Brust von Jesus war ein goldener Gürtel gewesen und seine Stimme war wie ein grosses Wasserrauschen gewesen. Ich glaube, viele haben schon Wasserfälle erlebt, wie das ist, wenn man vielleicht noch einmal unten durchläuft und dann rauscht das. Verstehst du praktisch nicht mehr, wenn man miteinander reden. Also etwas Gewaltiges hat der Johannes erlebt oder müssen erdulden, man kann es anschauen, wie man will. Der Johannes war von dieser Erscheinung so überwältigt, dass er wie tot auf den Boden fällt. Ist schon jemand einmal zusammengebrochen? Ist noch eklig, oder? Auf den Sack zusammen und bist einfach... liegst halt. Kannst nicht viel machen. Er ist wie tot auf den Boden fällt. Eine echte Begegnung mit Jesus Christus hat, wie bei dem Apostel auch, folgende Auswirkung. Sie erniedrigt. Haben wir gar nicht gern. Sie erniedrigt. Sie macht eigentlich demütig. Wegen dem gefällt mir das Bild. Das Baby so in dem kleinen Stuhl ist sehr klein und niedrig. Einfach unten. Der Johannes ist vor Jesus Christus niedergefallen und ist wie tot gewesen. Das heisst doch, eine echte Begegnung mit Gott macht nicht selbstbewusst oder sogar stolz, sondern sie macht einem klein und sie tut einem erniedrigen. Wer ins Angesicht von Jesus Christus schaut, der redet nicht von Selbstverwirklichung, sondern er bricht in sich zusammen. Das erkennen wir auch beim Apostel Paulus, wo er noch nach dem jüdischen Namen des Saulus von Tarsus gedreht hat und die Jünger von Jesus mit unglaublich grossem Eifer verfolgt hat, massiv verfolgt hat, hat auch er eine mächtige Gottesbegegnung. Wir lesen, als... Okay, ich muss ein bisschen schneller da sein. Als Paulus sich Damaskus näherte, geschah es, dass ihn plötzlich ein Licht vom Himmel umstrahlte. Er stürzte zu Boden und hörte, wie eine Stimme zu ihm sagte, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er ist zu Boden gestürzt. Der Daniel sagt, wo Gott ihm in einer Vision begegnet ist und der Engel Gabriel mit ihm redet. Als er mit mir redete, sank ich in Ohnmacht zur Erde auf mein Angesicht. Der Jesaja hat der Herr auf seinem Thron sitzen gesehen, wo die Seraphim gerufen haben, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll. Da ist der Prophet seiner absoluten Sündhaftigkeit so stark bewusst worden, dass er zusammengebrochen ist und gesagt hat, wehe mir, denn ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen. Ein vollendlicher Zerbruch von seinem ganzen Dasein. Auch der Petrus ist zu den Füßen Jesu Christi gefallen, wo er die vielen Fische gesehen hat, wo ihm durch das Wort vom Herr unverhofft ins Netz gegangen sind. Und er hat gerufen, Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Ich bin ein sündiger Mensch. Auch ihm ist bewusst worden, da steht eine Heiligkeit von mir und ich bin eigentlich ein Nichts. Warum reagieren Menschen so? Ich glaube, weil sie bei einer Begegnung mit Gott aus einer ganz gefährlichen Täuschung erwachen, und zwar von der Meinung, selber gross und bedeutend zu sein. Eine solche Meinung passt leider in die heutige humanistische Zeit hinein. Wenn du dich mit einer Ameise vergleichst, dann bist du unglaublich mächtig. Also ich meine, so eine Ameise hier, da lächle ich nur drüber. Was will das mir schon? Was will das schon mir antun? Aber wenn man Passagier ist bei einem Flug und aus dem Fenster schaut, und von dieser grossen Höhe dann schlussendlich die Landschaft anschaut und die kleinen Spielautos und die Häusli und Menschen schon gar nicht ausgesprochen, das siehst du vielleicht beim Starten noch, dann merkst du aufs Mal, dass du ziemlich klein und unbedeutend bist. Und wenn man das Ganze noch ins Verhältnis rückt mit dem Universum, dann müssen wir gar nicht weiterreden. Dann merkt man, dass man nichts ist. Dann merkt man, dass wahrscheinlich in 120 Jahren meine Nachfahren, falls die noch gibt, keine Severino Ratti mehr kennen, der vielleicht mal Ur-Urgrossvater war. Das ist unbedeutend, weil es nicht mehr wichtig ist. Aber in Gottes Augen ist jedes Einzelne wertvoll und wunderbar. Darum sagt die Bibel, denn Gott weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Das ist ein bisschen ernüchternd, ich weiß. Oder im Psalm 144, Herr, was ist der Mensch, dass du dich seiner annimmst? Und das Menschenkind, dass du ihn so beachtest, ist doch der Mensch gleich wie nichts. Also die werden schon nicht rausgehen und demoralisiert sein, hoffe ich, weil das ist nicht das Ziel. Aber ich würde es vor Augen führen, was wir manchmal für eine Meinung haben über sich selber und wie es eigentlich ganz anders aussieht. Im Psalm 39 heißt es, siehe, meine Tage sind eine Handbreit bei dir und mein Leben ist wie nichts vor dir. Wie gar nichts sind alle Menschen, die doch so sicher leben. Und der Hiob hat gewusst, siehe, auch der Mond scheint nicht hell und die Sterne sind nicht rein vor seinen Augen. Wie viel weniger der Mensch, eine Made und das Menschenkind, ein Wurm. Mach noch ein bisschen weiter. Und der Abraham sagt, ach siehe, ich habe mich unterwunden zu reden mit dem Herrn, wiewohl ich Erde und Asche bin. Ihnen ist aber aufgefallen, ich bin effektiv nichts. Und ich habe den heiligen Gott nötig, damit ich einen Weg gehen kann, der seinem Willen und Plan entspricht. Und darum ist es also wichtig, sich über den Tod Gedanken zu machen. In dieser Woche ist Aarauer Zeitung, AZ, gekommen. Und dorthin hat einer, der in der Palliativen arbeitet, gesagt, wie erschreckend dass das ist, wie der Tod heutzutage einfach nicht existiert. Man schweigt drüber. Man will das gar nicht hören. Man tut es auf die Seite schieben. Dabei ist es ultimativ wichtig, sich vorzubereiten auf den Tod, der mit Sicherheit wird kommen. Für einen Manager wird doch, auch wenn sein Jahresgehalt 750'000 Franken mag sein, in dem Moment, wo sein Herz stillsteht und der Tod umgeht, nützt ihm das überhaupt nicht. Oder? Jedes Diplom, jeder Doktortitel, jeder Pokal, jeden Erfolg wird so unwichtig wie ein verwelktes Blatt, das am Boden geht. In einem solchen Moment merken wir, wie klein und unwichtig der Mensch im Grunde genommen ist. Im Vergleich mit der endlosen Zeit und der Ewigkeit ist doch der Mensch weniger als ein Insekt. Und wir gehen von der Erde, als ob gar nichts gewesen wäre. Wir sind ein Hauch, der vergeht. Wir sind ein Tropfen vom Ozean. Oder soll sich die Sonne etwa über ein Stäubli wie dich und mich kümmern? Schlussendlich ist nur wieder Staub zu Staub geworden. Wenn schon die Begegnung mit dem Tod alle hochfliegenden Träume zerstört, um wie viel mehr wie den Mensch, der bei einer Begegnung mit Gott mit der Realität konfrontiert. Da zerbricht er und wird endlich weise, klug und nüchtern. Und die Bibel sagt ganz klar, gedenke Mensch, dass du klug wirst. Wegen dem Tod, oder? Der Tod kommt und ich soll klug werden, ich soll vernünftig werden und mir bewusst machen, um was es eigentlich geht. Viele Menschen haben die Meinung, der Glaube an Gott sei eine Art Schwärmerei und nichts für jemanden, der mit Verstand durch die Welt läuft. Ich reg mich innerlich mittlerweile nicht mehr so intensiv auf, wenn ich jemandem etwas gebe und die Person sagt mir, das habe ich nicht nötig. Ich verstehe es schon aus der irdischen Sicht, klar hat es nicht nötig. Aber wenn man dann die grosse Welt anschaut und wenn es den Gott wirklich gibt, dann hat es bitter nötig. Und dann bin ich halt manchmal dann ein bisschen sehr direkt. Aber die Leute lieben mich manchmal doch trotzdem noch. Weil es ist wichtig, direkt zu sein und zu bleiben und den Leuten bewusst zu machen, es geht um eine Ewigkeit. Das ist aber nicht so, sondern der Glaube macht einen Mensch nüchtern, vernünftig und klug. Wir müssen auf dem Boden bleiben. Denn er führt ihm vor Augen, wie es wirklich um unser Leben aussieht. Und wir sind im Vergleich zum ewigen, unwandelbaren und allmächtigen Gott. Es hat einen Moment gegeben, wo ich aufs Mal angefangen habe, im Gebet ehrfürchtigen Gott zu sagen, immer wieder einmal. Weil ich mir das wie antrainieren wollte. Er ist ehrfürchtig. Ich habe ihm Ehr entgegenzubringen. Wie das Verhältnis zwischen Gott und Menschen aussieht, hat der Bischof Massillon an der Beerdigung vom König Ludwig XIV. Von Frankreich unmissverständlich klar gemacht. Der König hat den Beinamen der Grosse gehabt und hat einmal gesagt, ich bin der Staat. Merkt ihr etwas? So Leute gibt es heute noch, die das Gefühl haben, ich bin das Grösste, was es überhaupt gibt. Wir müssen nur in den Osten schauen und in andere Richtungen. Grössenwahnsinn. Im Jahr 1750 ist er nach 72 Jahren Herrschaft gestorben und hat verfügt, dass er so beerdigt werden soll, wie er gelebt hat. Extravagant und auffallend. Alle müssen merken, ich bin der Grösste gewesen. Dazu hat man ihn in einer riesigen Kathedrale, in einem goldenen Sarg aufgebahrt und nur um ihn herum Kerzenlicht angezündet, dass es ja geleuchtet hat und man seine Grösse gesehen hat. Wo jetzt die Tausende von Trauergästen in ehrfurchtsvoller Stille verharrt haben, ist der Bischof erschienen und hat Folgendes gemacht. Er ist schnurstracks auf den Sarg zugegangen, wo die Kerzen waren, hat sie ausgeblasen und hat gesagt, Gott ist gross. Der Mut, das ist gewaltig. Gott ist gross. Es gibt keinen Menschen, der das Gefühl muss haben, er ist irgendwie grossartig. Die zweite Folge von einer Begegnung mit Gott, und jetzt kommt es, ist wieder aufrichtig. Gott lässt mich nicht einfach im Staub liegen, das ist schön am Ganzen. Er richtet mich, er richtet dich wieder auf, in den schwersten Momenten vom Leben. Aber er will erkennen, dass ich demütig bin, dass ich mich in Staub hineinbringe und sage, Herr, ich habe dich nötig. Jesus Christus richtet wieder auf, nachdem wir eigentlich einem erniedrigt oder wir erniedrigt worden sind, weil er erkannt hat, wie klein wir im Vergleich zu ihm sind. Aber wir müssen zuerst erkennen, ich bin klein. Ich bin ein Nichts. In unserem Predigttext heißt es, er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht. Das muss wohlwollend gewesen sein, nachdem er wie tot zusammengebrochen ist, aufs Mal die rechte Hand zu spüren und zu hören, hab keine Angst, fürchte dich nicht, ich bin da. Wenn wir die erwähnten Beispiele aus der Bibel noch einmal durchdenken, fällt einem immer wieder auf, zuerst erniedrigt der Herr und dann erhört er. Zuerst zerbricht er und dann tröstet er. Der Saulus von Tarsus ist zuerst gedemütigt worden, aber nachher hat ihm Gott einen unvergleichlichen Auftrag gemacht. Was der Mann für das Reich Gottes dient hat, ist unvergleichlich. Vom Daniel lesen wir, nachdem er bei der Begegnung mit Gott ohnmächtig zur Erde gesunken ist. Er aber rührte mich an und richtete mich auf, sodass ich wieder stand. Aber der ist dann gestanden, echt, das war dann ein Untergrund, der gehabt hat. Weil er sich in Staub fallen lassen hat, hat Gott ihm ein Fundament gegeben, das gehabt hat. Der Jesaja erzählt, dass einer von den Seraphimen mit glühender Kohle sein Maul berührt hat und sagt, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt ist. Wiederherstellung. Wenn Gott den Mensch heilt, ist seine Therapie also die, dass er ihn zuerst demütigt und ihn dann wieder aufrichtet. Wie oft habe ich in meinem Leben, bevor ich den Glauben kennengelernt habe, gemeint, ich sei wahnsinnig ein mega cooler Typ. Bis ich Gott begegnet bin und gemerkt habe, da ist überhaupt nichts Cooles rum. Nachher hat er mich wieder aufgerichtet. Dann konnte ich sagen, in Christus bin ich ein cooler Typ. Das ist doch noch cool, oder? Aber nur in Christus. Bist du wertvoll, weil Gott die Welt dich denn nötig hat? Weil Christus in dir lebt. Also Christus hat die Welt nötig. Heute geht man oft der umgekehrte Weg, weil man glaubt, dass der Mensch dann gesund wird, wenn er viel von sich selber haltet. Wie viele Kurse gibt es doch, wo es um Selbstwert geht? Du musst selbstbewusst sein, du musst dich selber finden, du musst, was gibt es da noch alles? Da gibt es tonnenweise Kurse, wo es immer um mich selber geht, gar nicht um Gott. Das ist das Dümmste, was du machen kannst. Einfach, ich muss mich selber finden. Das ist der moderne Trend bis zum Selbstbewusstsein. Das kann du kannst etwas, du bist jemand, glaub an dich selber, dann wird deine Persönlichkeit heil. Also versteht mich richtig, es geht nicht darum, dass wir uns kaputt machen müssen. Aber in Christus bist du nachher effektiv eine Persönlichkeit. Weil das haben wir im Kurs, den wir letztes Jahr gemacht haben, Freiheit in Christus. Freiheit in Christus bedeutet, dass ich mir bewusst mache, wer bin ich in Christus? Und dann brauchst du das Geschwader von Selbstbewusstsein schlichtweg nicht mehr. Weil in Christus bist du denn das, was alle probieren zu ergattern. Warum geht Gott den anderen Weg? Wir kennen die Antwort schon, weil er der Einzige ist, der die Realität erfüllt. Der Mensch ist nicht gross. Was er kann, hat er nie aus sich selber. Alles hat er unverdient empfangen. Es ist absolut abhängig und vergänglich und er ist jede Sekunde von seinem Leben auf Jesus Christus angewiesen. Sonst stirbt er. Und das ist eine Erfahrung, die ich in all den Jahrzehnten, die ich mit Jesus Christus unterwegs bin, immer und immer wieder erfahren habe. Denn, wenn ich nicht ganz nahe in der Gegenwart Gottes war, dann hat es nicht mehr verhebt. Schlichtweg nicht mehr verhebt. Aufs Mal habe ich gemerkt, wie ich selber wollte und das geht einfach nicht. Wir müssen nicht Werk produzieren, sondern müssen Gott bitten, dass er seine Werke uns offenbart, damit wir die tun können. Wenn jemand diese Tatsache nicht akzeptiert, sondern das Vertrauen auf sich selber setzt, heilt ihn das nicht, sondern schlussendlich zerstört ein Mensch sich selber. Früher oder später wird ein solcher Mensch an sich selber zugrunde gehen. Es ist doch interessant, es gibt immer wieder Menschen, die Reichtum suchen, berühmt werden sie und. Und irgendeines Tages schlägt die Zeitung auf und dann heisst es, er hat sich erhängt, er hat sich erschossen. So viele bringen sich um, die eigentlich alles haben. Die haben alles. Oder? Die könnten absolut glücklich sein. Aber sie sind nicht glücklich, weil sie es probieren, selber zu machen. Er merkt, dass er nicht stark ist in dieser Welt. Er ist eher schwach, fehlerhaft und sündig. Das ist die Realität des Menschseins. Der Glaube an sich selber wird scheiter und das macht hoffnungslos. Und schlussendlich macht es einem nichts anderes als krank. Weil es ist immer ein Probieren zu beweisen, ich bin toll. Wenn ich ständig müsste meiner Frau beweisen, dass ich ein toller Mann wäre, dann hätte ich schon längstens aufgegeben. Dass ich dort Fehler habe, das ist etwas ganz Wertvolles. So können wir zu Gott gehen und miteinander einen Weg gehen. Wer sich selber erhöht, wird erniedrigt. Wer sich aber selber erniedrigt, der wird erhöht. Wenn Menschen gelernt haben, nicht auf sich selber zu bauen und auch nicht auf andere Menschen, sondern auf den, der ihn gemacht und erlöst hat, erfüllt ihn eine heilende Hoffnung. Darum lehrt Gott den Menschen zuerst von sich selber. Er führt ihn zur Buße. Ein Wort, das ganz wichtig ist. Buße tun, in der Gegenwart Gottes auf die Knie zu gehen, indem er ihm zeigt, wer er eigentlich ist. Wer bin ich? Wo sind die versteckten, finsteren Inhalte, die ich schon längstens in Gottes Gegenwart bringen sollte? Schön ist, dass Gott den Gedemütigten nicht liegen lässt, sondern ihn heilt, indem er ihn lehrt, seine Zuversicht auf den Herr absolut zu setzen. Darum sagt der Prophet Jeremia, verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm, für seine eigene Kraft. Wer sich auf seine eigene Kraft verlässt, befindet sich absolut im Irrtum. Solche Menschen sind auch oft von grosser Angst plagt. Die Bibel sagt vielmehr, Gott verletzt und verbindet, er zerschlägt und seine Hand heilt. Und im Psalm 147, er heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Die Opfer, die Gott gefallen sind, ein geängstigter Geist, ein geängstigtes, zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. Den Hochmütigen widersteht er, sagt das Wort Gottes im 1. Petrus 5. Aber der Demütige gibt Gott seine Gnade. Er legt seine Gnade aufs Leben. Hilfe und Heil ist für den Demütigen und Zerbrochenen da. Die, die mühselig und beladen sind. Wir dürfen das sein. Ich finde das etwas Gewaltiges. Ich muss nicht immer allen müssen beweisen, dass ich gut bin, sondern ich darf schwach sein. Ich darf auf die Knie gehen und sagen, Herr, ich habe keinen blassen Schimmer, was ich jetzt machen muss. Ich mag mich noch besinnen, es hat eine Phase gegeben, wo Leute zu mir gekommen sind. Dann haben sie mir die grössten Probleme erzählt und ich bin vis-à-vis gesessen, habe sie angestrahlt und habe gesagt, es gibt eine Lösung. Und innerlich habe ich genau gewusst, ich habe keinen blassen Schimmer, was ich jetzt machen soll. Und als sie dann gegangen sind, bin ich am Boden gelegen und habe bitterlich gebrüllt und habe zu Gott geschrien und gesagt, ich weiss nicht, was ich jetzt machen muss. Ich brauche dich. Ich habe diesen Personen Mut gemacht. Jetzt muss ich aber deine Hilfe haben, weil ich weiss nicht wie. Und Gott hat eingegriffen, nicht immer. Aber Gott hat vielmals eingegriffen und hat Wunder und Zeichen geschenkt, wo ich überwältigt war. Wieso? Weil ich mich gedemütigt habe. Die rechte Hand vom Herrn hat ihn berührt und der Heiland hat ihm zugerufen, fürchte dich nicht. Das ist für mich so etwas Wohlwollendes. Wenn aufs Mal eine Hand kommt, das wisst ihr auch, wenn ihr es ganz schwer habt und jemand euch die Hand drauf hat, ob das jetzt die rechte oder die linke ist, spielt nicht eine Rolle. Aber wenn jemand aufs Mal die Nähe zeigt und sagt, hey, du bist nicht alleine. Es gibt einen Weg. Wir gehen miteinander den Weg. Das tut ganz fest helfen, zum Schritten zu wagen, wo man vielleicht dann noch nicht gerade sieht. Beug dich also vor Gott, such nicht dich selber und dein Selbstbewusstsein, sondern demütige dich vor dem Heiland, denn er wird dir alles geben und effektiv alles geben, was du brauchst. Und dafür können wir nur Danke sagen. Er ist immer und immer da, in allen Lebenslagen, die wir erleben. Amen.